Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Bundestag ist eine Richtungsentscheidung gefallen. Deutsche Spitzenunternehmen sind auch in den nächsten Jahren nicht per Gesetz verpflichtet, mehr Frauen in die Aufsichtsräte zu holen. Eine Bundesratsinitiative für eine feste Frauenquote in den obersten Kontrollgremien der Wirtschaft fand keine Mehrheit. Die Koalitionsfraktionen stimmten nahezu geschlossen gegen den von der Opposition unterstützten Antrag, mit ihnen auch CDU-Parlamentarierinnen, die eigentlich Zustimmung signalisiert hatten.
Auffallend häufig wandte sich heute die Kanzlerin der Familienministerin zu. Christina Schröder hatte immer für die flexible Quote gekämpft. Doch jetzt hat die Union sich für eine feste Quote entschieden, wenn auch erst ab 2020. Ziemlich einsam blieb es dagegen um Ursula von der Leyen, die heute nicht sprach. Sie und einige Unionsfrauen hatten zunächst gedroht, die Bundesratsinitiative zu unterstützen. Das nahmen ihr viele in der Union übel. Selbst die FDP wunderte sich heute über die Union.
Ich staune über die politische Kultur bei unserem Koalitionspartner. Es ist schon bemerkenswert, wenn eine Minderheit plötzlich Parteibeschlüsse kippt. Ich bin gespannt, was der nächste Parteitag letztlich beschließt.
Um zwei Modelle ging es heute. Der Bundesratsvorschlag. Ab 2018 sollen mindestens 20% der Aufsichtsratsmitglieder weiblich sein. Ab 2023 dann 40%. Dagegen der Beschluss der Union. Ab 2020 sollen 30% der Aufsichtsratsmitglieder Frauen sein. Das aber kommt erst einmal nur ins Wahlprogramm. Heuchelei nannte das die Opposition.
Mit dem, was Sie hier vorschlagen, lassen Sie die Frauen im Regen stehen da wie der Kaiser ohne Kleider, außer wohlfeilen Versprechen haben sie nichts anzubieten.
Am Ende werden die Frauen wieder leer ausgehen. Gleichstellungspolitik findet in dieser Regierung nicht statt.
Offensiv dagegen die Familienministerin. Damals unter Rot-Grün sei für die Frauen gar nichts erreicht worden.
Erst seit 2011 gibt es konkrete Zielvorgaben von Unternehmen, nämlich seitdem ich das eingefordert habe. Und diese Methode wirkt, meine Damen und Herren.
Am Ende Fraktionsdisziplin. Auch alle Frauen aus der Union stimmten gegen den Bundesratsentwurf. Eine gesetzliche Frauenquote gibt es nun erstmal nicht.
Drei Tage nach dem Bombenanschlag auf den Boston-Marathon geht die Polizei offenbar ersten konkreten Spuren nach. Die Ermittlungen konzentrieren sich Medienberichten zufolge auf zwei Männer, die in Videoaufnahmen durch verdächtiges Verhalten am Tatort aufgefallen sein sollen. Bei dem Anschlag waren drei Menschen getötet und mehr als 170 verletzt worden. Auf der Trauerfeier in Boston sagte US-Präsident Obama, die Täter würden zur Rechenschaft gezogen.
Bewegende Momente in der Bostoner Kathedrale. Stundenlang haben die Menschen angestanden für diesen Gottesdienst. Der Präsident ist gekommen, um mit den Angehörigen und Opfern zu beten und der verunsicherten Nation Trost zu spenden.
We may be momentarily knocked off our feet.
Der Anschlag mag uns kurzfristig den Boden unter den Füßen genommen haben, aber wir werden uns wieder aufrichten. Sie haben versucht, uns einzuschüchtern, uns zu terrorisieren. Die Werte zu erschüttern, die Amerika ausmachen. Aber eines sollte schon jetzt klar sein: Sie haben sich die falsche Stadt ausgesucht. Der Staat werde mit aller Härte reagieren, verspricht Obama unter Beifall, und die Verantwortlichen vor den Richter bringen. Die Polizei durchkämmt noch immer Straßen und Dächer rund um den Tatort. Den entscheidenden Hinweis könnte aber diese Überwachungskamera geliefert haben. Auf den Bildern, die noch nicht freigegeben sind, sollen zwei Verdächtige zu sehen sein, wie sie Taschen am Tatort abstellen. Es gibt Videoaufnahmen, darauf sind Menschen zu sehen, die das FBI gerne befragen würde. Ich würde sie nicht als Verdächtige bezeichnen, aber wir brauchen die Hilfe der Öffentlichkeit, um diese Leute zu finden. Noch im Laufe des Tages sollen ihre Fotos veröffentlicht werden. Nach den widersprüchlichen Berichten gestern sind die Ermittler vorsichtig geworden.
Wie die Rede Obamas von der Trauergemeinde aufgenommen wurde, dazu jetzt live aus Boston mein Kollege Thomas Roth.
Ja, Ellen Arlo, das war sicher eine der bewegendsten und für mich auch der zugleich entschlossensten Reden, die ich selbst, aber auch viele andere von Präsident Obama heute gehört habe in dieser Kirche. Entsprechend ist sie dort aufgenommen worden. Das war sicher auch deshalb der Fall, weil er sie persönlich auf sich bezogen hat. Er und seine Frau haben in Harvard, also hier in der Nähe von Boston, studiert. Er sagt, das ist auch meine Stadt, auch ich bin betroffen und wir haben es eben gehört, der Terror wird uns nicht besiegen. Er hat eine sehr amerikanische Wendung genommen, die sehr gut ankam, indem er sagte, wir werden dieses Rennen bis zum Ende bringen und damit hat auch gemeint, im nächsten Jahr um diese Zeit wird es einen Marathon geben. Das ist einfach Zeichen auch der Entschlossenheit und sicher auch des Widerstandes gegen diesen Terror. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass in einer Kirche offenen Applausgang, Standing Ovations, passt vielleicht nicht so ganz der Ausdruck zur Kirche, aber es war dann tatsächlich so minutenlanger Beifall. Im Umfeld der Kirche konnte man allerdings auch hören, so richtig beruhigt werden wir dann erst sein, wenn wir wissen, wer das denn war und vor allem, warum das alles geschehen ist. Aber da wissen wir im Augenblick bis zur Stunde, in dieser Minute sogar nicht mehr als das, was bisher bekannt ist. Und damit zurück zu Ellen Arnold.
Auf tagesschau.de gehen wir der Frage nach, wie die US-Amerikaner mit den Herausforderungen nach den Bombenanschlägen von Boston umgehen. Einen herben Rückschlag hat US-Präsident Obama bei der Abstimmung über ein schärferes Waffenrecht hinnehmen müssen. Der demokratisch beherrschte Senat stimmte gestern am späten Abend gegen eine striktere Kontrolle von Waffenkäufern. Auch bei Geschäften auf Messen oder im Internet hätte überprüft werden sollen, ob Käufer vorbestraft sind oder an psychischen Krankheiten leiden. Ausgelöst wurde der Vorstoß durch den Amoklauf an einer Schule in Newtown. Bei der Explosion einer Düngemittelfabrik im US-Bundesstaat Texas sind bis zu 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 160 wurden verletzt. Die gewaltige Detonation wurde möglicherweise durch einen Brand verursacht. Anhaltspunkte für einen Anschlag sieht die Polizei bislang nicht. Das Unglück ereignete sich in der Kleinstadt West, etwa 100 Kilometer südlich von Dallas. Die Fabrik liegt in direkter Nachbarschaft zu mehreren Schulgebäuden und Wohnhäusern.
Schaulustige filmen das Großfeuer, dann fliegt die ganze Düngemittelfabrik in die Luft. Die Explosion und die Druckwelle gewaltig.
Get out of here. Please get out of here.
Oh my God.
Bilder der Zerstörung. Das Fabrikgelände sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Ein gefährlicher Großeinsatz für die Rettungskräfte. Einige Feuerwehrleute werden noch vermisst, sind wahrscheinlich ums Leben gekommen. Die Explosion trifft auch umliegende Wohnhäuser. Viele Opfer mussten sich erst mal selbst helfen. Die Decke kam runter, meine Frau lag unter den Trümmern. Ich musste sie da erst mal finden, rausziehen und retten. Eine Turnhalle wird zur Notaufnahme für die Versorgung der vielen Verletzten. Weil die Behörden weitere Tanks mit explosivem Ammoniak auf dem Gelände vermuteten, riefen sie die Anwohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Als die Explosion passierte, wurde die Gegend gerade wegen des Feuers evakuiert. Rund 60 Häuser sind beschädigt, schwer beschädigt. Wenige Tage nach den Bombenanschlägen in Boston machen hier in Texas sofort Gerüchte die Runde. Es handele sich um ein Attentat. Ich sage Ihnen, wir haben bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass dieses Feuer etwas anderes als ein Unfall war. Aber unsere Experten ermitteln noch zur Brandursache. Rauchende Trümmer. Nach der verheerenden Explosion werden viele Einwohner von West die kommenden Nächte in Notunterkünften verbringen.
In Italien ist die Wahl eines neuen Staatspräsidenten vorerst gescheitert. Auch im zweiten Anlauf erreichte keiner der Kandidaten die erforderliche Zweidrittelmehrheit in der Wahlversammlung. Dabei galt der frühere Senatspräsident und Gewerkschaftsführer Marini als aussichtsreicher Anwärter. Italien steckt seit der Parlamentswahl im Februar in einer Regierungskrise. Nur der künftige Präsident könnte Neuwahlen ansetzen. Der bisherige Amtsinhaber Napolitano scheidet Mitte Mai aus.
Wer wird der nächste Hausherr im altehrwürdigen Quirinalspalast? Ein Tag ohne Entscheidung. Heute Vormittag hatten die Oberen der beiden großen Bündnisse, der Sozialdemokrat Bersani und Berlusconis Stellvertreter Alfano, einen gemeinsamen Kandidaten zur Wahl gestellt. Franco Marini, 80 Jahre alt, Katholik, früher Christdemokrat, jetzt Sozialdemokrat, ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär und Europaabgeordneter. Das ist ein Skandal, wir sind total sauer, die Sozialdemokraten mauscheln mit Berlusconi. Marini scheitert im ersten Durchlauf, weil die eigene sozialdemokratische Partei ihn nicht geschlossen wählt. Er sei kein Mann des Wechsels. Beppe Grillo, der Chef der Protestbewegung Fünf Sterne, ätzt, Marini sei Berlusconis Kandidat und im Übrigen sollten Bersani und all die anderen alten Politiker endlich nach Hause gehen. Am Abend dann im zweiten Wahlgang enthalten sich weitgehend diejenigen, die Marini aufgestellt haben. Noch heute Abend werde er einen neuen Kandidaten präsentieren, erklärte der Chef der Sozialdemokraten Bersani vor einer Stunde. Gerüchten zufolge könnte dies Romano Prodi, der Ex-Premier, sein. Selbst wenn er gewählt werden sollte, ein guter Start ins höchste Staatsamt sieht anders aus. Italien steckt tief in der Schulden- und Wirtschaftskrise und bräuchte dringend stabile Verhältnisse.
Auch im Bundestag stand heute die Euro-Schuldenkrise auf der Tagesordnung. Mit großer Mehrheit billigten die Abgeordneten das Milliardenrettungspaket für das vom Staatsbankrott bedrohte Zypern. Auch von SPD und Grünen kam überwiegend Zustimmung. Sie nutzen jedoch die Debatte zu scharfer Kritik am Krisenmanagement von Finanzminister Schäuble. Schäuble nannte die Hilfe unausweichlich, damit nicht andere Euro-Länder von den Problemen Zyperns in Mitleidenschaft gezogen würden.
Eine entspannte Kanzlerin bei der Abstimmung über das Zypern-Rettungspaket. Weil SPD und Grüne mehrheitlich schon im Vorfeld ihre Zustimmung signalisiert hatten, war klar, dass die Mehrheit deutlich ausfallen würde. Für den Finanzminister zeigen sich schon Fortschritte bei der wirtschaftlichen Gesundung Südeuropas.
Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte gehen zurück. Die Ausfuhren in Südeuropa steigen. Auch Griechenland hat in den letzten Monaten seine Ausfuhren in Drittländer deutlich gesteigert.
Zur Abwendung des Staatsbankrotts erhält Zypern einen 9 Milliarden Euro Kredit vom Europäischen Rettungsfonds ESM. 1 Milliarde steuert der Internationale Währungsfonds IWF bei. Dafür muss Zypern drastische Kürzungen im Staatshaushalt vornehmen, sowie Spareinlagen über 100.000 Euro mit zur Rettung heranziehen. Zustimmung hierzu von der SPD, Kritik aber, weil die Regierung zunächst Kleinanleger nicht schonen wollte.
Das, was wir hier gesehen haben, das war Dilettantismus, Einbeziehung der Kleinanleger. Herr Schäuble, wie Sie sie entweder gefordert oder jedenfalls am Ende mitgetragen haben, das war ein Riesenfehler.
Die FDP sieht die Hauptschuld für die Krise bei der zyprischen Regierung.
Zypern hätte es weit leichter haben können, wenn es früher erkannt hätte, dass es selber, dass die Bürger Zyperns Teil der Lösung ist.
Für die Linke führen die beschlossenen Maßnahmen zum Ruin der Länder in Südeuropa.
Alle Auflagen, die sie erteilen, und das gilt auch für Zypern, führen zu einem Rückgang der Kaufkraft, zu einem Rückgang der Wirtschaft und damit auch zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. Zypern und die anderen Länder werden deshalb nicht in der Lage sein, die Darlehen zurückzuzahlen.
Wenn jetzt noch das zyprische Parlament zustimmt, kann schon Anfang Mai die erste Hilfszahlung überwiesen werden.
Deutschland will sich in Afghanistan auch nach dem Ende des NATO-geführten Kampfeinsatzes militärisch engagieren. Verteidigungsminister de Maizière kündigte an, 600 bis 800 Bundeswehrsoldaten auch über 2014 hinaus zur Ausbildung und Unterstützung der afghanischen Armee am Hindukusch zu belassen. Der Einsatz soll zunächst auf 2 Jahre befristet sein. Von 2017 an könnte das Kontingent dann auf 200 bis 300 Soldaten reduziert werden. Das deutsche Rüstungsunternehmen Krauss Maffei Wegmann hat ein umfangreiches Geschäft mit dem Emirat Katar abgeschlossen. Der Golfstaat solle mit 62 Leopard 2 Panzern und 24 Panzerhaubitzen beliefert werden, teilte das Münchner Unternehmen mit. Der Wert liege bei 1,89 Milliarden Euro. Bei Linkspartei und Grünen stößt das Geschäft auf scharfe Kritik. Sie werfen der Regierung von Katar Menschenrechtsverletzungen vor. Waffenexporte dieser Art bedürfen der Zustimmung des Bundessicherheitsrats. Vertreter aller großen UN-Hilfsorganisationen haben in Genf über die unverändert katastrophale Lage im Bürgerkriegsland Syrien beraten. Eindringlich fordern sie Politiker und Regierungen auf, mehr für die schnelle Beilegung des Konflikts zu unternehmen. Ihm sind in den vergangenen 2 Jahren mehr als 70.000 Menschen zum Opfer gefallen. Zudem ist jeder 4. Syrer auf der Flucht. Insgesamt sind nach UN-Informationen mehr als 5,5 Millionen Flüchtlinge auf Nothilfe angewiesen.
Enough. Genug, sagt Anthony Lake, Direktor von UNICEF in diesem Spot. Und mit ihm 3 weitere hohe Beamte der Vereinten Nationen. Die Botschaft ist eindeutig, stoppt den Krieg in Syrien. Pressekonferenz heute Morgen in Genf. 9 UN-Hilfsorganisationen drängen darauf, endlich eine wie auch immer geartete politische Lösung zu finden. Es gibt das Risiko, dass der gesamte Mittlere Osten explodiert. Und ich denke, es wäre sehr weise, alles dafür zu tun, diesen Konflikt eher früher als später zu beenden. 8.000 Menschen verlassen Syrien jeden Tag. Wenn das so weitergeht, sind es bis Ende des Jahres 3 Millionen. Gleichzeitig geht den Helfern jetzt schon das Geld aus, auch weil viele Länder entweder ihre Versprechen nicht einhalten, vor allem die Golfstaaten, oder kaum etwas zahlen, wie Russland oder China. Um ein Zeichen zu setzen, hat Kuwait heute einen Scheck über rund 210 Millionen Euro überreicht. Ein Tropfen auf den heißen Stein, bedenkt man, dass allein die Versorgung der syrischen Bevölkerung mit Essen 14 Millionen Euro kostet, wöchentlich. Wenn es nicht mehr Geld gibt, müssen wir die Versorgung Mitte Juni einstellen. Die Lage der syrischen Flüchtlinge wird sich dann wohl noch weiter verschlechtern. Enough.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 19. April.
Das Tief über Skandinavien bringt uns kühlere Meeresluft. Seine Wolken verschwinden aber langsam. Ein neues Tief über Norditalien lenkt dagegen wieder Wolken heran, die dem Süden Deutschlands zum Teil länger andauernde Regenfälle bescheren. Und die beginnen heute Nacht zwischen Alpen und Donau, nördlich davon meist trocken, oft ist es nur locker bewölkt oder klar. Auch am Tag gibt's im Südosten und Süden gebietsweise Dauerregen, sonst teils aufgelockert mit Sonne, teils stark bewölkt. In der Nordwesthälfte entwickeln sich einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zeitweise frisch aus West, später aus Nordwest. In Niederbayern heute Nacht knapp über 10, in den westlichen Mittelgebirgen bis 4 Grad. Morgen an der Nordsee bei Seewind 8, an der Spree bis 16 Grad. Am Samstag im Süden weitere Regenfälle. Im übrigen Land scheint neben Wolken zum Teil längere Zeit die Sonne. Am Sonntag im Süden noch etwas Regen, sonst teils Wolken, teils Sonne. Vereinzelt gibt es Schauer, in Südostbayern auch Gewitter. Am Montag wechselhaft, aber wieder wärmer.
Tom Buro meldet sich um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Trauer in Boston, die schwierige Suche nach den Tätern und Kinoprojekt der Superlative. Internationale Filmemacher drehen 24 Stunden Jerusalem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.